SWR 2 Tandem.
Seit mindestens 5 Jahren ist das Smartphone in aller Leute Händen. WhatsApp gibt es seit 3 Jahren. Die Entwicklung der digitalen Medien ist rasant. Und niemand kann wirklich sagen, wohin das führen wird. Fakt aber ist, die digitalen Medien verändern unser Leben. Zum Beispiel auch das der Familie Völz. Das sind Vater, Mutter und 4 Kinder und sie alle bewegen sich täglich im virtuellen Netz. Wie sieht es aus, dieses digitale Familienleben? Führt es zu mehr Vereinzelung oder mehr Kontakt? Und gibt es noch technikfreie Zonen, in denen alle zusammen am selben Tisch sitzen? Gabriele Knetsch hat nachgefragt.
Familie Völz lebt in einem kleinen Reihenhaus am Stadtrand von München. Peter Völz arbeitet in der IT-Branche, Silke Völz kümmert sich um die 4 Kinder. Jonas 15, Sanna 13, Linus 8 und Elli 5. Eine deutsche Mittelklassefamilie. Aber auch eine digitale Familie. Es gibt bei den Völzens 4 Smartphones, 4 Tablets, eines davon kaputt, 2 iPods, einen Computer, eine Wii U und einen Fernseher, der mit dem Internet und damit mit sämtlichen Filmen und Spielen des weltweiten Netzes verbunden ist.
Herzlich willkommen zurück bei Outlast 2. Alter Schwede, ich...
Ganz oben unterm Dach, im 2. Stock links, liegt Jonas im Bett und schaut sich auf seinem Tablet Gronkh an.
Wir sind hier runtergestolpert. Das Einzige, was ich gesehen habe, war das jetzt der Trailer.
Gronkh ist ein Let's Player, der über 4 Millionen Follower dadurch in den Bann zieht, dass er sie zusehen lässt, wie er Computergames spielt.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo.
Wie Sie sehen, sind unsere Wände ziemlich kahl. Und deswegen...
Gegenüber im Schlafzimmer rechts konsumiert Vater Peter Völz Handwerkervideos auf seinem Tablet.
Yay! Wir haben nicht dieses tolle Buch entdeckt, Hartz-IV-Möbel zum selber bauen. Okay,
er guckt gerne anderen Leuten dabei zu, wie sie Stühle oder Schränke bauen. Erster Stock links. Sanna liegt auf dem Bett in ihrem Zimmer und hört sich ihre Lieblingssängerin Luan auf dem Smartphone an. Ihre kleinen Geschwister Elli und Linus sitzen unten im Wohnzimmer und spielen Mario Kart auf der Wii U. Ein Autorennen mit Comicfiguren für die Spielkonsole. Ihre Mutter Silke stellt währenddessen am Computer Kinderklamotten auf eBay ein. Die Völzens sind eine ganz normale Familie. Aber sie sind auch eine Community von Internet-Usern, die sich im Netz wohl eher selten begegnen würden. Was Jonas liked, kennt seine Mutter Silke nicht mal. Das hat Folgen für das Familienleben. Silke Völz bezeichnet sich selbst als Dinosaurier.
Also es ist eigentlich alles nicht ganz so mein zwangsläufiges Ding, aber mit den Kindern kommt man natürlich nicht aus. Und außerdem habe ich den passenden Mann dazu, der sich schon immer für all diese Dinge begeistern konnte. Also für ihn ist die aktuelle Entwicklung super bestimmt. Also nicht nur mehr ein langweiliger Computer, sondern alles Mögliche, was man nicht alles machen kann.
Der Dinosaurier hat sich inzwischen in sein Schicksal gefügt und ist selbst der super vernetzten, immer kommunikationsbereiten Welt der datenausspuckenden User beigetreten.
Ich habe neuerdings auch ein Smartphone, was ich lange nicht hatte und lange nicht wollte. Ich habe gesagt, das brauche ich nicht, ich will nur telefonieren und Punkt. Also ich habe jetzt dann neuerdings ungefähr als der Letzte auf der Welt auch noch WhatsApp für mich entdeckt. Meine Tante, die ist jetzt 74 oder so, die ist neuerdings auch da involviert und plötzlich höre ich die ganz oft.
Was schreibt die Tante?
In dem Fall hatte ich ihr heute zuerst ein Foto geschickt von der Ellie mit Seifenblasen und habe sie gefragt, gab es das auch schon, als du klein warst? Habe ich auch prompt eine Antwort gekriegt. Na klar, hat immer viel Spaß gemacht, aber Nagellack hatten wir damals in dem Alter nicht.
Familien, so besagt es die Medienwirkungsforschung, sind inzwischen quasi zu 100% mit digitalen Medien versorgt. Unabhängig von Schicht, Bildungsstand oder Einkommen. Nicht nur Kinder aus wohlhabenden Familien haben ein Smartphone oder Tablet, sondern nahezu alle. Das Handy ist für viele Kinder und Jugendliche so alltäglich wie der Radiergummi oder das Federmäppchen in der Schultasche. Die Studie Kinder in der digitalen Welt des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet kommt zu dem Ergebnis:
Mehr als die Hälfte der 8-Jährigen, 55%, ist bereits online. Von den 6-Jährigen geht fast ein Drittel ins Internet, Und bei den Dreijährigen ist es schon jedes zehnte Kind. Auch Kinder ohne Lese- und Schreibfähigkeit können zum Teil, über das Erkennen von Symbolen, eigenständig eine Internetseite aufrufen. Die digitale Ausstattung von Kindern und ihre technischen Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Medien und dem Internet sind, trotz enormer Einkommensunterschiede der Eltern, keine Frage des Geldbeutels.
Einjährige im Kinderwagen, die empört aufheulen, weil Mama ihnen das Smartphone wegnimmt, mit dem sie sich gerade durch das Internet touchen. Vielleicht ist es das, was Forscher heute als Digital Natives bezeichnen. Im Gegensatz zu Silke Völz, die eine digitale Migrantin ist. Fakt ist, das Smartphone ist bei vielen Kindern und Jugendlichen wie ein geheiligter Fetisch immer dabei. In der Schule, auf dem Nachtkästchen, ja selbst auf dem Klo.
Das ist überall dabei, man hat es immer in Griffweite. Es ist ja nicht so, dass es nur eine Aufgabe gäbe, sondern da wird mit kommuniziert, da werden Informationen beschafft, damit wird gespielt. Viele hören damit Musik, dann werden Fotos gemacht und dann Freunde verschickt. Also es ist ein multifunktionales Gerät und entsprechend aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken.
Der Kommunikationswissenschaftler Axel Dammler hat für das Marktforschungsinstitut Icon Kids and Youth das Online-Verhalten von Kindern und Jugendlichen untersucht.
Wenn man als 13-, 14-jähriger Jugendlicher kein Smartphone hätte, ist das tatsächlich ein Problem. Muss man so deutlich sagen, weil einfach so viel heute über diese Geräte stattfindet. Das ist genauso, wie wenn man vor 30 Jahren kein Telefon gehabt hätte. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass die Nachrichten, die da hin und her geschickt werden, literarische Hochgenüsse sind. Es geht tatsächlich auch ganz, ganz viel darum, sich gegenseitig der Nähe zu vergewissern. Also zu zeigen, hallo, ich bin da, wir sind vernetzt, wir sind im Kontakt. Also ganz viel so ein Beziehungsgrundrauschen, was dann da stattfindet und was halt dann einfach über das Posten von irgendwelchen albernen Bildern oder Quatschnachrichten einfach gepflegt wird.
Viele, auch mit denen ich mich sonst mal so unterhalte, Freunde oder so, die haben halt einmal alle das ähnliche Problem. Ja? Jeder ist unzufrieden damit, dass die Kinder da am liebsten nichts anderes mehr tun würden. Jeder sucht da irgendeine Lösung und findet die halt nur bedingt.
Si le vent te ramène.
Ah, zu Hause? Wo ist denn die Sanna? Hallo. Was machst du, Sanna? YouTube. Was denn für eins?
Ein Video.
Was ist denn da drauf zu sehen?
Let's Play.
Was machst du alles damit?
Spiele spielen, telefonieren, SMS schreiben, WhatsApp schreiben. Ja, fotografieren, Videos machen.
YouTube auch?
Ja, YouTube auch.
Aber das ist klein, oder? So auf einem kleinen Bildschirm.
Ja,
das
geht aber.
Und seit wann hast du ein Smartphone?
Als ich in die 5. Klasse gekommen bin.
Hast du es dir dann selber gekauft?
Mhm. Das habe ich vom Papa bekommen, aber das habe ich mir selber gekauft. Das ist mein neues.
Und wie hast du es finanziert?
Vom Geburtstaggeld auch.
Sanna nutzt gerade ihre Internetzeit. Die dauert jeden Tag von 17 bis 21 Uhr. 4 Stunden grenzenlose Freiheit im weltweiten Netz. Dann schaltet sich ihr Zugang zum Internet ab. Vater Peter Völz hat für seine Kinder eine technische Bremse eingebaut.
Das kann man bei unserem DSL-Router einstellen.
Und warum die Begrenzung?
Weil es den Kindern sonst immer schwerfällt, ihre anderen Aufgaben zu erledigen. Und sie dann aus der Schule kommen, und da hätte ich auch Verständnis dafür, wenn sie dann eigentlich gleich sich mal entspannen wollen und ihre Medien konsumieren wollen, aber das findet dann kein Ende und das ist dann einfach die technische Bremse.
Hin und wieder telefoniert Sanna noch mit ihrer besten Freundin, aber viel lieber kommuniziert sie mit ihr per Nachrichtendienst WhatsApp.
Wenn uns langweilig ist, schicken wir uns einfach Bilder, irgendwelche. Oder sie schickt mir manche Bilder von ihren Mäusen, die sie zu Hause hat.
Können wir die anschauen, die Mäuse?
Ja, die zwei Mäuse, Milo und Coco, in ihrem Sandbad.
Hast du ihr dann auch was geantwortet? Oder was?
Ja, ich habe ihr schon geantwortet. Ich schreibe dann eigentlich meistens zurück, ja, niedlich oder so. Oder wenn sie schreibt, dass sie schlafen, sage ich immer, ja, war ja mal wieder klar, weil die eh mal schlafen.
Natürlich könnte Sanna sich mit ihren Klassenkameradinnen auch persönlich treffen, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen. Aber wozu? Im Chat geht es doch viel bequemer.
Wie geht denn das?
Dann macht man was und wenn man das andere nicht weiß, dann fragt man halt, ob der andere das hat.
Und hast du es dann ein Foto geschickt?
Ja, wenn man das nicht weiß.
Also du hast dann Mathe, soweit du gekommen bist oder wie?
Und ja, soweit man gekommen ist und dann fragt man halt, ob der andere das hat.
Und dann hast du es hingeschickt?
Dann habe ich von ihr das zurückbekommen, was sie hat.
Über WhatsApp, auch mit Foto?
Ja.
Also ihr habt zusammen Hausaufgaben gemacht?
Ja, eigentlich schon.
Aber jeder auf seinem Bett?
Am Schreibtisch.
In Sanas Klassenchat, in dem fast alle Schüler ihrer 8. Klasse Mitglied sind, können pro Abend schon mal 200 bis 300 Nachrichten hin und her geschickt werden. Schüler im kommunikativen Dauerstress.
Kinder und Jugendliche sind zunehmend mit ihren Geräten online, um die Verbindung mit ihren Freunden aufrechtzuerhalten. Über 40% der jungen Leute sagen, sie hätten genauso viel Angst, Freunde online wie offline zu verlieren. 11% machen sich sogar mehr Sorgen, ihre Online-Freunde zu verlieren. Eine Studie des Instituts Icon Kids and Youth vom Juni 2016.
Die Online-Welt gewinnt für Kinder und Jugendliche zunehmend an Bedeutung gegenüber der realen. Sie treffen ihre Freunde im Netz, sie unterhalten sich per Chat, sie machen im Internet gemeinsam Spiele. Doch diese smarte Welt ist eine, zu der die Eltern kaum Zutritt haben, meint Silke Völz.
Wer da nun was sich anguckt, wissen wir ja deshalb auch nicht. Und irgendwann sind sie ja mit 15, 16 natürlich auch zu alt. Also auch wenn man ihnen jetzt nur eine halbe Stunde zugestehen würde, dann würden die ja auch nicht wollen, dass man die halbe Stunde da daneben steht und man guckt, na, was machst du denn da? Das geht ja dann halt auch irgendwo nicht so. Ja, irgendwo hat man ja natürlich auch eine Privatsphäre.
55% der Mütter und Väter wissen nicht, wie viel Zeit ihre Kinder eigentlich im Internet verbringen. Und fast 70% haben keine Ahnung, ob ihre Kinder sich illegal etwas herunterladen oder etwas mit Cybermobbing zu tun haben.
Bei uns ist es noch nicht aufgetreten, dass die Kinder ankamen und gesagt haben, im Klassen- oder Freundeskreis sind so zweifelhafte Dinge abgelaufen. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass das dann halt bedeutet, dass die Eltern sich damit beschäftigen müssen und eingreifen müssen.
Sind die Eltern da überhaupt kompetent?
Ich denke nicht, dass das unbedingt technisch relevant ist. Also ich weiß nur das, was mir meine Kinder freiwillig erzählen.
Aber die Geheimnisse gab es schon damals.
Ja, klar. Und da haben mich meine Eltern auch nicht gefragt. Also handhabe ich das jetzt genauso. In dem Moment, wo das eskaliert, muss ich mich damit beschäftigen. Solange das in geordneten Bahnen läuft und die Kinder kein Problem haben, habe ich auch kein Problem damit.
Jonas spielt mit seinen kleinen Geschwistern Elli und Linus. Das bedeutet, er hockt im Wohnzimmer auf dem Sofa und steuert mit der Spielkonsole sein Auto. Elli und Linus sitzen daneben und schauen gebannt zu.
Sieht gerade nicht so aus.
Ja, sieht lieber nicht so aus, weil
er ist 6. Platz.
Ja, aber ist doch gut.
Na, okay. Du nie, Jonas.
Doch. Das kann man schon schaffen.
Du gewinnst nie, Jonas.
Seit Nachbar zwei Einstecken gewonnen. Sei leise.
Vor allem der 8-jährige Linus liebt die digitale Welt. Manchmal mehr als die reale. Zu Weihnachten hat er sich 8 Computerspiele gewünscht und sonst nichts.
Da gewinnt vielleicht mal jemand.
Man kann aber einem nicht erklären, warum es eigentlich bei
Wenn ihre Brüder Wii U spielen, darf Elli zwar zuschauen, aber bitte nicht stören.
Ich will zuschauen, weil das ist einfach so spannend, finde ich.
Miteinander spielen heißt heute immer öfter nebeneinander vor dem Bildschirm sitzen, der mal Smartphone und mal Fernsehgröße haben kann, und fiktive Welten bauen oder digitale Autorennen mit Comicbärchen fahren.
Wird es dir auch mal zu langweilig, Elli? Die spielen immer und du sitzt hier und guckst zu?
Nee, eigentlich nicht. Das Zugucken ist eigentlich spannend, nicht so langweilig. Und ich darf manchmal auf Jonas Tablet spielen, wo man Menschen suchen muss.
Wimmelbild?
Ja.
Was magst du lieber, im Buch das Wimmelbuch oder lieber im Tablet?
Im Tablet. Weil da kann man halt es machen, nicht muss man lesen.
Speziell beim Linus hat sich da ein ganz knallhartes Belohnungssystem etabliert. Der spielt halt gerne mit der Wii U. Das geht bei uns aber nur in den Ferien. Mit Ausnahme für gute Noten. Also für eine gute Note aus der Prüfung darf man eine Stunde Wii spielen. Und der hat leider nur gute Noten, ausnahmslos. Und hat da also alles zusammengekratzt, was er an Erfolgen vorzuweisen hatte, um da Zeit rauszuschinden.
Das heißt, er kriegt dann viel Spielzeit, weil er hat es sich verdient. Ist da was dagegen anzuwenden?
Teilweise, denke ich, ist der Wechselkurs zu ungünstig. Dadurch, dass er dann ausschließlich gute Noten angeschleppt hat, ist die Zeit, die er insgesamt verbringen darf, eher ein bisschen zu viel in meinen Augen.
Aber was ist zu viel?
Ja, das ist eben genau die Frage. Was ist zu viel?
Eine Frage, die derzeit auch die Forschung nicht eindeutig beantworten kann. Susanne Gerleigner vom Deutschen Jugendinstitut in München arbeitet an einer Studie zum Thema digitale Familie. In vielen Familien streiten sich Eltern mit ihren Kindern darüber, wie viel Zeit sie vor ihren Geräten verbringen dürfen. Welche Auswirkungen der Medienkonsum aber wirklich hat, ist unklar.
Wir haben relativ wenig Ergebnisse dazu, was denn mit den Kindern eigentlich passiert, wenn sie immer wieder online sein müssen, wenn sie immer gerade in diesen WhatsApp-Gruppen schnell antworten müssen. Teilweise gibt es auch gerade bei älteren Jugendlichen die Tendenzen, eben bewusst sich von sozialen Netzwerken wieder abzumelden und zu sagen, nee, da will ich nicht mehr mitmachen, ich will eher mehr qualitativ hochwertigere Zeit mit meinen Freunden verbringen und nicht immer nur auf irgendeinen Gefällt-mir-Button klicken. Diese ganzen Tendenzen, die sich aus diesen letzten Jahren so ergeben, die müssen noch genauer erforscht werden. Wer macht was wie? Was bedeutet das für Kinder, für Jugendliche, wenn sie beispielsweise irgendwelche Dinge ins Netz stellen und dann eben nicht die Resonanz bekommen, die sie erwartet hätten?
Der permanente Zwang, online zu sein, ist inzwischen auch ein Problem für die Schulen. In vielen Bundesländern müssen Schüler das Handy im Unterricht ausschalten. Doch die Gesetze hinken der Realität hinterher, meint Annette Kreim, Direktorin am Münchner Klenze-Gymnasium.
Das geht morgens los und hört mittags nicht auf, geht in den Nachmittag hinein. Also solange die Schüler hier bei uns an der Schule sind, haben wir mit dem Thema Smartphone heutzutage natürlich zu tun. Ja, fast jeder Schüler besitzt ein Smartphone, nicht immer natürlich das Neueste. Aber wenn ich die dann mal abgeben lasse zu irgendwelchen Prüfungen und schaue in den Korb, dann ist eigentlich meins immer das Älteste, was ich sehe. Und die Schüler haben immer wesentlich neuere, aktuellere.
Die Schulen lavieren zwischen dem offiziellen Verbot von Smartphones im Unterricht und der Macht des Faktischen.
Dass wir das nicht komplett durchsetzen können, ist uns klar. Aber wir können auch nicht einfach zulassen und sagen, ja, die Schülerinnen und Schüler dürfen auf dem Schulgelände mit ihren Handys hier die ganze Zeit spielen, dann vor allen Dingen auch filmen, fotografieren und das dann halt in die Netzwerke stellen. Das ist einfach nicht möglich an der Schule, denn die Schule soll für die Kinder und auch für die Lehrkräfte doch noch ein geschützter Raum sein, wo man sich eben entwickeln kann.
Mittags in der Kantine drückt die Direktorin inzwischen aber ein Auge zu. Schon weil sich Eltern beschwert haben, sie wollen ihre Kinder möglichst immer erreichen. Wie soll ich sonst meinen Sohn an den Zahnarzttermin erinnern?
Wie will ich in der Mittagspause kontrollieren, dass kein Schüler das Handy in der Mensa unterm Tisch oder sowas hat? Da mache ich mich lächerlich. Das ist nicht durchsetzbar.
Auch Sanna hat ihr Handy im Unterricht dabei, auf lautlos gestellt. Grundsätzlich findet sie das Handyverbot an der Schule aber gut.
Das würde ja nur stören, wenn immer jeder eine Nachricht kriegen würde und dann macht es lauter Geräusche während dem Unterricht.
Ihr Bruder Jonas hat sich inzwischen vom Klassenchat wieder abgemeldet.
Zu einem unpassenden Zeitpunkt kriegst du jede 20 Sekunden so eine Nachricht. Deswegen bin ich rausgegangen, das hat mich genervt.
Was haben die sich da mitzuteilen?
Hey Jungs, was war die Hausaufgabe? Und dann antworten zwei und dann streiten sie sich darum, was das die richtige Hausaufgabe ist. Und dann endet das immer in einem großen WhatsApp-Streit.
Und wie streitet man sich auf WhatsApp?
Ja, da kommen halt diese Standardbeleidigungen und so.
Du Trottel.
Die wird immer schlimmer und dann regen sie sich auf und sagen, ich komme bei dir vorbei und hau dich. Und dann treffen sie sich in der Schule und sind wieder die besten Freunde. Das ist nichts Ernstes immer auf WhatsApp.
Was war jetzt das?
Das war jetzt die Tagesschau-App, die gesagt hat, eine Nachricht, dass sich der Bund und die Länder auf die Flüchtlingskosten geeinigt haben. Das finde ich ganz praktisch, weil dann muss ich nicht immer die Tagesschau andauernd gucken. Dann weiß ich schon, was so passiert.
Was war das für ein Bimmeln?
Das war jetzt, dass einer, der mich abonniert hat auf YouTube, ein neues Video geladen hat.
Wer?
Turbinator Let's Play.
Inzwischen hat sich Jonas mit seinem Handy in sein Zimmer unter dem Dach zurückgezogen.
Wir freuen uns sehr. Kevin, das tötet mich.
Er legt sich aufs Bett und öffnet ein Let's Play. Es heißt Menschenfresser.
Darüber darfst du doch gar keine Witze machen. Das ganze
also, es hat einen Langzeitsuchtfaktor. Also heute habe ich auf dem Tablet schon so 3 Stunden am Nachmittag gespielt, aber weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Du guckst auf die Uhr, ja, es ist 2, spiele ich ein bisschen, dann guckst du wieder auf die Uhr, es ist 5.
Jonas ist grundsätzlich damit einverstanden, dass sein Vater seine Internetzeit durch die technische Bremse begrenzt.
Davor hat mein Vater mal vergessen gehabt, einfach das Internet nicht wieder zurückgestellt auf die ganze Zeit, weil Ferien waren. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich in der Ex schlechter war, weil ich mich halt lieber hingesetzt habe und ein YouTube-Video geguckt habe, als für Bio zu lernen.
Elli streckt den Kopf zur Tür herein.
So, jetzt muss ich mal Pause machen, denn hier ist ein kleines Mädchen, für das das Display nicht geeignet ist.
Die hängt aber auch gleich davor.
Aber weil es ein Spiel ist, wo ein Kettensägenmonster oder ein anderes Monster, so ein Psychopathenmördermonster, rumläuft und dabei versucht, drei kleine Opfer an einen Haken zu hängen, damit die aufgespießt werden und sterben. Deswegen gucken wir das jetzt nicht.
Nano!
Das gemeinsame Essen ist bei Familie Völz eigentlich eine technikfreie Zone. Hier soll es Zeit für Gespräche geben. Aber das klappt nicht immer. Peter Völz muss noch schnell seine Twitter-Nachrichten checken. Außerdem liest der Software-Experte bei Tisch gern die Zeitung.
Es ist natürlich auch problematisch, wenn ich in das Tablet gucke und dann natürlich argumentiere, ja, ich lese ja aber Zeitung. Also das hat immer eine Weile gedauert, bis die kleinen Kinder gemerkt haben, oh, der Papa spielt da ja gar nicht. Ja, komisch, was macht er denn da? Wenn ich natürlich das mache, dann wird es natürlich schwer, den anderen das auch zu versagen.
Silke Völz hingegen, die selbst ab und an einen Blick auf die WhatsApp-Nachrichten ihres Smartphones wirft, würde am liebsten alle Geräte vom Essenstisch verbannen.
Das haben wir auch öfter als Thema, was jetzt, glaube ich, zur Folge hatte, dass unser großer Sohn beschlossen hat, er hat dann keinen Hunger, wenn wir alle essen, sondern er kommt dann später und dann sitzt er da alleine und dann kann sich ja auch keiner beschweren, dass er schon wieder die Stöpsel im Ohr hat. Das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, finde ich. Also man sitzt mit mehreren Leuten am Tisch und sie sind aber eigentlich gar nicht wirklich da. Die haben alle Stöpsel im Ohr und mampfen vor sich hin und starren in irgendein Teil. Na.
Zeiten ohne Smartphone und Tablet, gibt es das bei Familie Völz noch? Linus springt nach dem Essen mit seinem Freund Marius auf dem Trampolin im Garten herum. Sie quietschen vor Spaß. An Computerspiele denkt gerade niemand. Niemand vermisst sie. Und manchmal, ganz selten, versammelt sich Familie Völz im Wohnzimmer vor einem Gerät, das in früheren Zeiten einmal der Treffpunkt der Familie war.
Du kannst noch deine Schlafhose anziehen, ne?
Bei uns beiden geht der Filmgeschmack komplett auseinander. Also da gucken wir praktisch gar nichts gemeinsam. Meine Frau guckt sehr gerne Krimis und die gucke ich einfach nicht gern. Ja, ich schaue im Fernsehen sehr wenig. Wenn meine Frau einen Krimi guckt, dann gucke ich meistens noch irgendwas auf YouTube.
Zum Fußballgucken kommen noch einmal alle Völzens vor dem medialen Lagerfeuer zusammen. Die Chipsschälchen werden herumgereicht, es gibt Limonade und Bier. Sanna kuschelt sich auf dem Sofa an ihre Mama. Alle sind bester Laune. Selbst Jonas steigt aus dem zweiten Stock herunter. Aber gemeinsame Fernsehabende im Kreise der Familie sind vom Aussterben bedroht. Das weiß niemand besser als Silke Völz. Sie sitzt abends meist ganz alleine vor dem Fernseher. Der Dinosaurier der Familie eben.
Jetzt hat natürlich jeder sein eigenes Dingens und guckt, was er lustig ist. Man muss sich jetzt nicht ums Fernsehprogramm streiten. Das ist wahr. Aber man kann sich natürlich phasenweise auch mal ein bisschen einsam fühlen, vielleicht. Dann sitzt man, denkt man sich, eigentlich sind wir 6 Leute und jetzt sitze ich hier alleine, keiner mehr da.
Die digitale Familie. Wie smart ist das Smartphone wirklich? Von Gabriele Knetsch.